Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
20.000 Wohnungen will der neue Senat in Berlin bis 2030 neu bauen. Da kann man sich als Berlinerin schon mal die Augen reiben und sich fragen, wie soll das eigentlich gehen? Da passt es natürlich gut, dass im tiefen Südwesten Berlin ein riesiges Stadtquartier entstehen soll mit 2.500 Wohnungen. Doch das Projekt, das kommt irgendwie nicht so richtig voran. Seit 10 Jahren nämlich versucht der Investor, ein Baurecht zu bekommen. Das liegt unter anderem daran, weil auf dem Areal, auf dem er bauen will, Überreste eines NS-Kriegsgefangenenlagers gefunden worden sind und sich natürlich jetzt die Frage stellt, wie geht man damit um? Ein sensibles Thema. Aber es scheint eine Lösung zu geben. Wolfsjörn Treusch hat sich zunächst einmal an den Ort des Geschehens begeben.
Wir befinden uns jetzt hier auf dem Gelände, wo das Kriegsgefangenenlager war. Hier in dem Bereich waren Unterkunftsbaracken. Die Unterkunftsbaracken standen giebelseitig hier zum Landweg.
Thomas Schleising-Negemann ist pensionierter Lehrer und Vorsitzender der Initiative KZ-Außenlager Lichterfelde e.V. Er schiebt einen Teil des Bauzauns beiseite, der eine Originalbaracke aus der NS-Zeit vor dem Zutritt Unbefugter schützt. Das sei schon in Ordnung, sagt er. Neulich habe man ihm auch Zugang zur Baracke gewährt. Einem heruntergekommenen, sanierungsbedürftigen Flachbau, dessen Außenwand aus Hohlblocksteinen besteht.
Diese Steine sind reihenweise in allen Baracken, die noch standen oder noch stehen, verwendet worden. Und die haben mich auch 2005, 2006 immer stutzig gemacht. Ich bin hier mit dem Fahrrad lang gefahren, dann auf dem Mauerweg nach Lichtenrade, wo ich in der Schule gearbeitet habe. Und dann hatte ich Besuch aus den USA. Wir waren in Sachsenhausen und in Sachsenhausen ist ja vom Besucherzentrum zum alten Eingang eine lange Mauer, die aus genau solchen Steinen besteht. Und dann bin ich zurückgegangen und habe gesagt, sagt mal Leute, sind das noch Originalsteine? Und die sagten ja. Ich habe da keine weitere Nachforschung getroffen, aber insofern war ich sozusagen ein Stück sensibilisiert, dass das noch Baracken sein können aus der Zeit des Nationalsozialismus.
Mehrere solcher Baracken gibt es auf dem Gelände, die meisten so baufällig, dass sie abgerissen werden müssen. Erhaltenswert sind nur diese und eine zweite Baracke und die Fundamente eines Wachturms. Das alles befindet sich auf einem riesigen Areal am südwestlichen Stadtrand Berlins in Lichterfelde Süd. Ein Gelände mit Geschichte. Heute will hier ein prominenter Bauunternehmer eines der größten Wohnquartiere der Stadt errichten. Vor dem Fall der Mauer trainierten hier die US-amerikanischen alliierten Streitkräfte Häuserkampf. Und von 1940 bis 1945 betrieben die Nationalsozialisten hier ein Kriegsgefangenenlager. Mehrere tausend Menschen, vor allem aus Frankreich, waren interniert und mussten täglich Zwangsarbeit leisten. Auch in der Nachbarschaft, erzählt Thomas Schleising-Negemann.
Hier runter, 2 Kilometer zu Fuß, gab es in der Lindenstraße einen Elektroladen, Hof. Der hat 6 bis 8 Kriegsgefangene jeden Morgen persönlich hier abgeholt. Die haben bei ihm gearbeitet. Dessen Töchter leben heute noch. Die haben uns die Arbeitskarten von den Kriegsgefangenen übergeben. Das waren Franzosen, die waren bei dem. Also es gab auch viele Leute, die von diesen Kriegsgefangenen hier wussten.
3 Initiativen von engagierten Bürgerinnen und Bürgern sorgten dafür, dass 2017 auch endlich das Landesdenkmalamt auf das Gelände aufmerksam wurde und die Überreste aus der NS-Zeit unter Schutz stellte. Die Groth-Gruppe, die hier ein neues Stadtquartier mit 2500 Wohnungen, 3 Kitas, Grundschule, Jugendfreizeiteinrichtung und Sportplatz errichten will, musste ihre Baupläne überarbeiten. Eigentlich hatten sie die Abrissgenehmigung damals schon in der Tasche, meint die Pressesprecherin des Unternehmens Annette Mischler.
In dem Fall war es tatsächlich so, dass wir die beteiligten Ämter als Landesdenkmalamt und auch die untere Denkmalschutzbehörde angefragt haben, ob denn gegen den Abriss der Baracken, die tatsächlich noch aus der Originalzeit stammen, Bedenken bestehen. Wir haben daraufhin bescheinigt bekommen, nein, wir könnten theoretisch abreißen, was uns natürlich zeigt, dass dort auch nicht bekannt war, dass es noch die Originalbaracken aus der damaligen Zeit waren. Es war klar, es gab das Lager mal, aber eben nicht, dass es da noch Überreste gab.
Dass der Bauherr die Baracken dann doch erst einmal stehen ließ, hat mit den tierischen Bewohnern des Geländes zu tun. Mehrere hundert unter Naturschutz stehende Zauneidechsen wurden in den vergangenen Jahren abgesammelt und umgesiedelt. Bevor die nicht weg sind, kann hier sowieso nicht gebaut werden.
Sie können sich vorstellen, wenn da noch geschützte Arten auf dem Grundstück rumlaufen und da kommen eben große Abbrucharbeiten, das funktioniert nicht. Also insofern stehen die Baracken noch. Es werden fleißig Eidechsen abgesammelt und ja.
Das Kriegsgefangenenlager in Lichterfelde war eins von geschätzt 3000 Zwangsarbeitslagern, die es in ganz Berlin gab. Eigens errichtete Barackenlager für die Unterbringung von zivilen Zwangsarbeitern, Zwangsarbeiterinnen oder eben auch Kriegsgefangene.
Christine Glauning leitet das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit im Berliner Ortsteil Schöneweide. Vor kurzem gab es dort eine Ausstellung über die Geschichte des Lagers in Lichterfelde und die überwiegend französischen Kriegsgefangenen. Man erfuhr, wie hart und entbehrungsreich ihr Lageralltag war, aber auch, wie die Gefangenen bei Laune gehalten wurden.
In diesem Zusammenhang kam Edith Piaf auch nach Berlin und hat mehrmals für französische Kriegsgefangene gesungen. Wir können nicht hundertprozentig nachweisen, dass sie auch in Lichterfelde Süd war, aber es ist sehr wahrscheinlich aufgrund der hervorgehobenen Bedeutung dieses Lagers und sie wird auch deswegen als sogenannte Patin des Stalag 3D, also Stalag 3D ist der Oberbegriff für die Kriegsgefangenenlager in Berlin, bezeichnet.
Nach dem Krieg stand die Chansonsängerin in Verdacht, mit dem Feind kollaboriert zu haben. Edith Piaf konnte jedoch nachweisen, dass sie ihre Auftritte in Berlin und in anderen Zwangsarbeitslagern im Deutschen Reich genutzt hatte, um mehreren Gefangenen zur Flucht zu verhelfen. Die Episode mit der Piaf klingt nett. Christine Glauning sieht die Bedeutung des Lagers jedoch vor allem darin, dass es einer der ganz wenigen Orte in Berlin ist, an denen es noch nachweisbare Überreste der NS-Zeit gibt. Was wiederum die Debatte vorantreibt, wie die moderne Stadtgesellschaft mit historischen Orten der NS-Zwangsarbeit umgehen soll und will.
Ja, das kann ein Ort des Wohnens sein, aber man kann auch neben Wohnbebauung durchaus dort einen Erinnerungsort schaffen. Es gibt ja einen Vertrag, der genau festlegt, wie der Investor mit den erhaltenen Relikten umgehen muss.
2020 hat das Landesdenkmalamt den Vertrag mit dem Investor abgeschlossen.
Was er erhalten muss, eben eine Unterkunftsbaracke aus dem Kriegsgefangenenlager und eine Verwaltungsbaracke. Die Verwaltungsbaracke wird zur Jugendfreizeiteinrichtung werden und die ehemalige Unterkunftsbaracke soll zu einem Erinnerungs- und Lernort werden. Und wir wünschen uns natürlich, dass perspektivisch in dieser Baracke auch vielleicht Teile dieser Ausstellung zu sehen sein werden, auch Teile von abgebrochenen Baracken und vor allem auch noch Funde von archäologischen Ausgrabungen, die ja noch stattfinden werden.
Welches Konzept in dem neu zu schaffenden Lern- und Gedenkort verfolgt werden soll, wer ihn betreibt und woher das Geld dafür kommt, ist noch völlig unklar. Berlins oberstem Landeskonservator Christoph Rauhut ist vor allem wichtig, dass der Ort des Schreckens nicht in Vergessenheit gerät.
Die authentischen Orte haben heutzutage eine ganz besondere Bedeutung. Wir alle wissen, es gibt virtuelles Fake News und unzählige Versuche der Geschichtsrevision. Und dabei können uns die authentischen Orte insbesondere helfen, eben Authentizität wieder in den Diskurs zu bringen, diesen Bestrebungen der Veränderung der Geschichte, den Fake News entgegenwirken. Dass also diese Baracken zum Beispiel wieder baulich instand gesetzt werden. Das ist das, was wir als Denkmalschutzbehörden an dieser Stelle auch machen konnten.
Der Vertrag zum Erhalt der Überreste des NS-Kriegsgefangenenlagers sei ein guter Kompromiss, findet auch Annette Mischler von der Groth-Gruppe. Ihr Arbeitgeber könne gut damit leben, doch jetzt sei die Politik an der Reihe.
Seit 10 Jahren versuchen wir hier in Lichterfelde Süd direkt am S-Bahnhof Baurecht zu bekommen. Unbestritten ist, Berlin braucht Wohnungen. Hier sind 2.500 Wohnungen in der Pipeline, davon 540 Sozialwohnungen. Und das muss auch mal irgendwann gebaut werden.
Voraussichtlich im Herbst wird die Bezirksverordnetenversammlung von Steglitz-Zehlendorf den Bebauungsplan verabschieden. Ab dann bleiben dem Bauherrn laut Vertrag 5 Jahre Zeit, die beiden Baracken und die Fundamente des Wachturms zu sichern und instand zu setzen.
Wenn Sie hier reinschauen, das ist eine Originalstube. Ist daran erkennbar, dass die diesen Fußboden aus Ziegelsteinen haben.
Zurück auf dem Gelände des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers. Durch ein Fenster blickt Thomas Schleising-Negemann, der sich seit Jahren mit dem Ort beschäftigt, in das Innere der Unterkunftsbaracke. 9 solcher Stuben habe es pro Baracke gegeben, jede belegt mit bis zu 14 Personen, aber nur 6 Toiletten.
Das ist eigentlich, unmenschlich ist es, genau.
Gut, dass aus dieser Baracke ein Lern- und Gedenkort werden soll, fügt er hinzu. Mit Sorge hingegen betrachtet der pensionierte Lehrer den zunehmenden Verfall der Überreste.
Keine Regentraufe, Löcher im Dach, gefährdete Bausubstanz durch Natur, Vandalismus und Witterungsverhältnisse. Wenn ich mir jetzt das Loch da hinten anschaue, warten Sie mal, ich muss mal.
Thomas Schleißing-Niggemann muss seine Ausführungen abbrechen. Der Verwalter ermahnt ihn, das sei ein Privatgrundstück, da könne er nicht einfach rüber spazieren. Auch für ihn heißt es jetzt abwarten, bis der Erinnerungs- und Gedenkort an das NS-Kriegsgefangenenlager tatsächlich eingerichtet ist.